liebe Mitglieder von Power & Pace, hier spricht euer Coach Björn. Ich melde mich bei euch, weil ich euch noch ein Q&A-Special nachreichen darf. Und ihr werdet das hier heute in etwas veränderter Form mitbekommen, weil wir haben jetzt hier gerade kein Live-Webinar am Laufen. Ich bitte um Entschuldigung für meine großen technischen Internetprobleme beim letzten Mal, bei der letzten Aufzeichnung. Aber wie versprochen, habe ich natürlich eure Fragen hier vor mir. Ihr habt die Fragen, die ihr im Live-Webinar gestellt habt, auch nochmal eingesandt. Dafür vielen Dank. Und die werde ich jetzt natürlich beantworten für euch. Ich fange mal mit der speziellsten Frage an. Die ist wirklich tatsächlich, also nicht, dass die anderen nicht interessant sind, aber die fand ich schon durchaus speziell. Kommt jetzt nicht so oft vor. Wenn ich sie stelle, wisst ihr, was ich meine. Der Christoph fragt nämlich, ich habe letztes Jahr meinen ersten Marathon absolviert. Nun plane ich mein Ziel für dieses Jahr und suche dazu einen starken Trainingsplan. Damit verbunden die Frage, habt ihr auch Erfahrungen in der Vorbereitung für Marathon auf Höhenmeter? Zum Beispiel in Mexico City auf 2240 Höhenmeter. Habt ihr Tipps, wie ich mich hier in Deutschland darauf vorbereiten könnte? Ich komme nämlich erst am 13.8. in Mexiko an und der Marathon wäre am 25.8. Wie ist eure Einschätzung dazu? Christoph, vielen Dank für die sehr spezielle Frage. Ich mache das in ganz schneller Form, weil es gibt jetzt nicht so viele Leute in der Gruppe, die sich auf einen Mexico City Marathon vorbereiten. Aber trotzdem will ich das einmal sinnvoll beantworten, weil ich glaube, das kann ja auch für jeden anderen vielleicht so einen kleinen Mehrwert bedeuten. Höhentraining funktioniert dann nur, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir den Sauerstoffpartialdruck in der Luft senken. Ergo uns in Höhe befinden. Das können wir entweder machen, indem du dein Training verlagerst auf den Teide in Teneriffa zum Beispiel oder mindestens mal nach St. Moritz, wobei dir da noch ungefähr 400 Meter fehlen würden, was die Höhenmeter angeht, oder nach Livigno. Ähnliches Spiel, da fehlt immer noch einiges. Oder aber du würdest mindestens dich in ein Höhenzelt begeben. Und das Ganze unter zwei verschiedenen Möglichkeiten. Entweder man lebt in der Höhe und trainiert in der Höhe oder man lebt in der Höhe und trainiert auf normal Null. Also adaptiert auf deutsche Verhältnisse wäre das, man lebt im Höhenzelt oder schläft zumindest da drin und trainiert dann aber auf normal Null. Wobei ich sagen würde, bei dem sehr kurzen Anpassungszeitraum von 12 Tagen würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, die ein oder andere Einheit, wenn du schon ein Höhenzelt zu Hause hättest, den Generator auch mal zu nutzen, um einfach mal zu Hause auf dem Laufband oder sowas in der Art, eben dich dem verminderten Sauerstoffpartialdruck auszusetzen und dann dich daran zu gewöhnen. Ja? Lange Rede, aber kurzer Sinn. Das ist eine komplizierte Antwort, weiß ich, aber das ist auch ein kompliziertes Ziel. Ja, also ich will damit vor allen Dingen sagen, es geht nicht immer ganz einfach. Was wahrscheinlich relativ wenig erfolgsversprechend ist, ist, dass du das versuchst hinzubekommen eben in diesen 12 Tagen, weil der Anpassungszeitraum an solche Höhen und 2240 Meter ist ein Brett. Und wenn du nicht an Höhen gewohnt bist oder gegebenenfalls auch eine große Höhensensitivität hast, das ist immer sehr individuell unterschiedlich, dann sage ich das einfach mit der komplizierten Antwort. Deswegen, weil ich dir wünsche, dass du da ein cooles Rennen haben wirst und viel Spaß hast und nicht am Ende sagen musst, oh Gott, das war irgendwie ein großer Fehler, da mich an den Start zu stellen und mich nicht vernünftig auf die Höhe vorzubereiten. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, das auch zu machen. An der Stelle auch immer wieder der Verweis auf diverse Junk Miles Podcasts. Da habe ich schon einen, also da gab es vor 3-4 Wochen noch eine Studie des Monats zum Thema Höhentraining. Da gibt es auch so ganz viel Inhalt zum Thema Höhentraining, ganze Folgen dazu und da sind nochmal tiefgehende Infos drin. Super. In dem weiteren Sinne, die Svenja fragt, hallo Björn, folgende Frage. Ich trainiere gerade mit dem Finisherplan für die Mitteldistanz in Moritzburg Mitte Juni. Danach habe ich noch 4 weitere Wettkämpfe, nämlich eine olympische Distanz und 3 Sprintdistanzen. Mein zweites großes Ziel ist, Ende September den Berlin-Marathon zu laufen. Mit welchem Plan soll ich nach der Mitteldistanz für den Marathon und die kürzeren Triathlons trainieren? Super Frage. Verweise ich auch so ein kleines bisschen auf den Podcast, den ich mit Anna aufgenommen habe. Der wird in den nächsten Tagen kommen. Da geht es um die Restformverwertung. Klingt so negativ, meint aber ja eigentlich auch, da geht es ganz viel um solche Dinge, ne? Um das zweite Saisonziel und so weiter und so fort. Und die Frage finde ich super. Und ich würde es erstmal wie folgt machen. Also Svenja, Mitte Juni ist dein Hauptwettkampf mit der Mitteldistanz. So, danach braucht es mal eine adäquate Erholung. Also da würde ich auf jeden Fall mal den Plan zur aktiven Erholung bzw. Recovery und Wiedereinstieg heißt er, glaube ich, nehmen für die Mitteldistanz. Der geht über 2 Wochen. Den kannst du als gesetzt annehmen. Dann ist es, geht es jetzt so ein bisschen um die Priorisierung. Was ist wichtiger? Die olympische Distanz und die Sprintdistanzen, vielleicht aber auch der Marathon. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir ab Juli wieder Pläne für Marathonvorbereitungen zur Verfügung stellen. Unter anderem auch für den Berlin-Marathon. Und diese Marathonpläne werden sich unterscheiden, erstens nach Kategorien, klar. Zweitens aber auch nach der Frage, ob jetzt der Marathonplan mit Radfahren oder Schwimmen passiert oder ohne Radfahren oder Schwimmen. Also für die unter euch, die sagen, ich mache auf keinen Fall mehr einen Triathlon nach der Mitteldistanz in Moritzburg, sondern ich will mich nur noch auf einen Marathon vorbereiten, für die gibt es einen Plan. Aber auch für die, die sagen, hey, ich mache die Mitteldistanz in Moritzburg, will danach einen Marathon laufen, möchte mich aber trotzdem noch in den anderen Disziplinen fit halten, dann gibt es auch für die einen Plan. Und ich glaube, das könnte gut funktionieren, Svenja. Ich sag's mal so, wenn dein Schwerpunkt eher läge auf dem Marathon als auf den olympischen und Sprintdistanzen, dann glaube ich, bist du da richtig, richtig gut mit unterwegs, wenn du einfach den Marathon-Vorbereitungsplan nimmst. Weil das muss man immer dazu sagen, deine Triathlon-Form ist ja da, ne? Also du hast dich ja jetzt monatelang auf diese Mitteldistanz alleine vorbereitet. Die wird gut werden, ich drücke dir die Daumen. Und ja, dann ist das ja super, ne? Also dann bist du da ja fit und dann ist der Rest vielleicht nur noch, einfach halt letztendlich die Restformverwertung, die du für den Triathlon sowieso schon dir erarbeitet hast. Und deswegen super gut. Also mach das genau so. Ich würde dir empfehlen, den Marathonplan zu nehmen mit eben Radfahren und Schwimmen dabei. Und wenn du dann irgendwie in den beiden Disziplinen Radfahren und Schwimmen noch irgendwie mal einen Tag brauchst, wo du sagst, hey, da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen länger fahren am Wochenende oder so, dann kannst du das ja mal ganz getrost machen und dann ist das total fein. Eine ähnliche Frage vom Timo, die geht auch so ein bisschen in die Richtung Trainingsplan, Gestaltung und Co. Der Timo schreibt, ich starte über die Langdistanz am 15.06. beim Schloss Triathlon in Moritzburg. Das Rennen ist am Samstag, Sonntag bin ich vor Ort, Montag reise ich zurück. Am Wochenende drauf werde ich beim Viking Triathlon über die Mitteldistanz an den Start gehen. Ich weiß nicht unbedingt eine gute Idee und so weiter und so fort. So, ich finde immer noch, das ist eine gute Idee, ehrlich gesagt. Also super. Jetzt aber, weil es nicht einfach kann der Timo nicht, jetzt zum Problem bzw. meiner Frage. Mein zweiter Hauptwettkampf ist am 4. August, der Ostseeman in Glücksburg, ebenfalls über die Langdistanz. Da sind 6 Wochen zwischen Mitteldistanz und Langdistanz bzw. 7 Wochen zwischen Langdistanz und Langdistanz. So, das ist ja für ganz oder für einige von euch, würde ich jetzt einfach mal sagen, durchaus dies ja vielleicht sogar ein bekanntes Problem für alle die, die irgendwie sowas machen wie Hamburg und Frankfurt, Rot und Frankfurt. Also da gibt es ja dies ja dann doch einige, weil das überhaupt erstmal durch diese terminliche Verlagerung des Ironmans in Frankfurt überhaupt möglich geworden ist. Und deswegen finde ich das total gut. So, die Antwort der Frage ist relativ einfach. Also wenn ich eine Langdistanz gemacht habe und ein Wochenende drauf eine Mitteldistanz mache, dann mache ich in der Zeit dazwischen ganz viel aktive Erholung. Und mit ganz viel meine ich jetzt einfach nur, bleib am Laufen, also mach nicht 3 Tage gar nichts, sondern geh schon am Sonntag, wenn du noch vor Ort bist, eine ganz, ganz lockere Runde, halbe Stunde reicht, vielleicht eine Dreiviertelstunde mit dem Rad eine Runde rollen. Vielleicht gehst du auch eine Runde ins Wasser, machst 20 Minuten ein bisschen Brustschwimmen. Alles, was irgendwie zur aktiven Erholung beiträgt, und ich betone aktiv, ist super. So, und dann gerne natürlich ordentlich schlafen, gut ernähren, auch ganz entscheidend wichtig. So, und das würde ich dann so lange weitermachen, bis der Wettkampf kommt. Also was es dann nicht braucht, ist jetzt irgendwie hier eine groß angelegte Vorbelastung oder irgendwas, ne? Das sind immer so Konstrukte, die hat man, wenn es ein standardisierter Ablauf ist bis zum Rennen, aber die darf man sich mal getrost sparen, wenn das so besondere Renngestaltungen sind. Und dann kann man das einfach so machen, dass man die aktive Erholung macht, vielleicht am Tag vorher nochmal einen Tag Ruhe macht oder sowas in der Art und dann am Sonntag die Mitteldistanz angeht. Und das ist total fein. So, ganz viel nach Körpergefühl, will ich vor allen Dingen sagen. Ganz viel aktive Erholung. Das sind so sicherlich die beiden wichtigsten Punkte. Wenn die Mitteldistanz dann rum ist, Trainingsplan für Recovery und Wiedereinstieg nach einer Mitteldistanz würde ich nehmen. Der dauert 2 Wochen. Dann würde ich mich quasi nochmal 3 Wochen auf die Langdistanz vorbereiten, also mit irgendeinem Plan, der dann ansteht, ne? Spezialisierungsplan für den 4.8., den gibt es ja passend, den könntest du dann quasi ab Anfang Juli einsetzen, der gilt dann für den Juli und dann ist am 4. August der Ostseeman und dann ist alles fein, also so würde ich es machen. Also vor allen Dingen muss die Botschaft sein, wenn diese 6 Wochen zwischen Mitteldistanz und Langdistanz, beziehungsweise 7 Wochen zwischen Langdistanz und Langdistanz, das transponieren jetzt alle für sich selber, Was da ganz entscheidend wichtig ist, ist, wir brauchen nicht unzählige Wochen Training noch oben drauf setzen, weil wir waren ja schon mal Langdistanz ready, ja? Deswegen ist ganz entscheidend wichtig, sich sinnvoll zu erholen. Ja, wirklich ganz viel ordentlich aktive Erholung und lieber auch mal 5 Tage länger, als man so denkt. Also bitte nicht in Panik verfallen und schön geduldig bleiben. Und wenn von diesen 6 bis 7 Wochen am Ende 2, 3 Wochen nochmal sinnvolles Training sind, dann reicht das vollkommen aus. Ne? Das Einzige, was wir da tun müssen, ist nochmal so unsere Leistungsfähigkeit ein bisschen wieder aufwecken. Und dann hat sich das schon erledigt. Und dann ist das cool. Und dann kann das richtig, richtig gut funktionieren. Von daher, ich sehe das, Timo, abschließend gar nicht als Problem oder so. Ist eine spannende Herausforderung. Und wenn das gut gemacht ist, dann kann das alles richtig viel Bock machen. Super. Die Christina fragt, hallo Björn, mich würde interessieren, ab wann die akute Wettkampfvorbereitung Sinn macht. Genauer, also Christina meint den Trainingsplan zur akuten Wettkampfvorbereitung. Ich starte am 14.07. bei meiner ersten olympischen Distanz, mache am 2.06. als Warm-up eine Sprintdistanz. Kann und soll ich diese einfach aus dem Trainingsplan herausmachen oder lohnt sich ein Blick in den Extraplan? Und die Zusatzfrage, ist eine weitere Sprintdistanz am 6.07. ohne großen Wettkampfcharakter innerhalb des Vereins für ein paar Interessierte und so weiter sinnvoll oder eher bescheuert? Sehr schöne Frage. Und geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Wettkampfgestaltung. Finde ich total klasse. Würde ich wie folgt beantworten. Wir müssen uns immer überlegen, dieser Vorbereitungsschnipsel zur akuten Wettkampfvorbereitung, der ist sicherlich so ein bisschen in der Verbindung dazu, welche Priorität jetzt unser Wettkampf gerade hat. Also wenn wir einen Wettkampf machen, wo wir sagen, hey, das mache ich hier mit dem Verein und so weiter und so fort und wir machen das alles ganz locker und hier geht es auch nicht um Zeiten, dann weiß ich nicht, ob die Priorisierung so groß ist, dass da eine akute Wettkampfvorbereitung und eine Woche Tapern und so weiter passieren muss oder ob man das nicht einfach locker flockig aus dem Training rausmacht. Das würde ich an der Stelle sogar, glaube ich, empfehlen. Ich meine, das ist eine Woche vor deiner anstehenden olympischen Distanz, da würde eh noch ein bisschen Training draufstehen und wenn du dann so eine Sprintdistanz machst, mit einer gewissen Lockerheit, dann halte ich das für eine total coole Trainingseinheit und als genau das würde ich die ansehen. Wenn wir jetzt aber von Warm-up-Sprintdistanz und Olympischer am 14.07. sprechen, dann ist mir schon wichtig, dass wir, auch wenn wir jetzt vielleicht denken, okay, das sind kurze Distanzen oder so und irgendwie ist es auch nur ein Warm-up, ich greife das Wording mal auf, dann ist das total fein und man darf das gerne als Warm-up sehen. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer ganz, ganz wichtig, der ganzen Sache die Priorität zu geben, dass jetzt wirklich all das, wofür ihr trainiert habt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, dass diese Leistungsfähigkeit auch mit einer benötigten Frische dann irgendwie an den Start gebracht werden will. Und das ist ja ziemlich genau das, was die akute Wettkampfvorbereitung macht. Also die wird dann ja eingesetzt, die geht dann über eine Woche. Ne? Das wäre jetzt für eine Sprintdistanz quasi eine einwöchige akute Wettkampfvorbereitung für die Kategorie XY. Und was diese akute Wettkampfvorbereitung ja sicherstellt, ist, dass jetzt zum Beispiel so ein Rennen nicht gemacht wird in der 3. Belastungswoche am letzten Tag, wo man sowieso schon vielleicht aus dem letzten Loch pfeift, weil man schon wahnsinnig viel trainiert hat, um dann am Tag X des Warm-up-Wettkampfs festzustellen, dass man schon richtig, richtig dolle müde ist. So, und das fände ich irgendwie nicht so richtig glücklich, ja, sondern da würde ich dann wirklich hingehen und sagen, hey, nimm mal ruhig den Schnipsel für die akute Wettkampfvorbereitung, sowohl für den 2.6. als auch für den 14.07. und dann ist das ganz, ganz prima, das so zu machen. Und dann, genau, läuft das und dann solltet ihr da passend ausgeruht sein. Super. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir haben noch eine, ja, wir werden bestimmt gleich nochmal eine Frage haben zu der Organisation. Ich hatte eben noch irgendwo eine, die ich mir eigentlich markiert habe. Machen wir mal eine andere gerade dazwischen und zwar, ach meine Lieblingsfrage, Cynthia, liebe Grüße, wir haben uns beim Ironman in Hamburg gesehen, Cynthia schreibt, hallo Björn, ich trainiere nach dem Finisher-Plan auf die Challenge Rot, im Mai-Plan gibt es zwischen 8,5 und 10 Stunden Radfahren pro Woche und die längste Einheit ist 4 Stunden lang, wenn ich eher langsamer bin als der Durchschnittstriathlet, was ich schon im Live-Q&A sehr in Frage gestellt habe, ob du langsamer bist als der Durchschnittstriathlet, sollte ich einige Radeinheiten verlängern, um auf 5 bis 6 Stunden zu kommen, damit ich im Wettkampf auf die Dauer besser vorbereitet bin oder reichen die Gesamtstunden pro Woche aus? Finde ich, ist eine fantastische Frage. Jeder, der hier öfter dabei ist, der weiß, wie ich da auch in puncto lange Laufeinheiten und so weiter immer wieder vom Kontext des Trainings spreche, ne? Und dass es nicht immer nur um eine einzelne Einheit geht, sondern immer darum, wie der Gesamtkontext so ausgestaltet ist. Was mir ganz wichtig ist, also erstmal, bitte keine Sorgen machen, wenn man das Gefühl hat, man sei langsamer als der Rest und müsse deswegen länger trainieren. Ja, das ist natürlich ein kleiner Irrglaube, weil alle, die 4 Stunden trainieren, egal wie schnell sie sind, trainieren bei einer ungefähr gleichen relativen Belastung. Ja, also da ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wenn man deswegen langsam ist, dann ist die Belastung deutlich geringer, sondern die ist ja in Relation zur Leistungsfähigkeit. Die findet ja zum Beispiel im Grundlagenbereich statt. Der leitet sich von der aktuellen Leistungsfähigkeit ab. Also von daher ist es für alle irgendwie gleich belastend. Würde man die Einheit jetzt verlängern, dann würde man, nur weil man etwas langsamer wäre, auch noch dafür sorgen, dass man eine ordentliche Mehrbelastung im Training hätte. Und das ist irgendwas, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, würde ich nicht so richtig machen unbedingt. Ja, deswegen da so ein bisschen vorsichtig. So, und dann gibt es aber einen ganz wichtigen Punkt, den ich immer auch nochmal wieder anbringe. Das sage ich auch immer in einem Nebensatz, wenn es um lange Läufe geht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass so die längste Radeinheit mit jetzt vielleicht mal 4 Stunden, je nach Trainingsplan, dass euch die nicht reicht, weil ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch irgendwas. Ihr wollt noch wissen, wie das ist in Stunde 5 zum Beispiel. Fühlt euch frei, das zu machen. Ja? Also es gibt da durchaus so diese Varianz, dass man sagen kann, wenn man das vom Kopf her mental für sich einmal braucht, dass man da mal einmal die, was weiß ich, 150 Kilometer oder sowas in der Art gesehen hat, dann macht das gerne. Gebt ihr mal 2 ganz entscheidende Voraussetzungen, um diese Grenze, sage ich jetzt einfach mal, in irgendeiner Form zu überschreiten. Erstens, man muss das unbedingt tun mit einer benötigten Frische, ja, dass das nicht irgendwie angeschossen am 5. Trainingstag in Folge passiert. Und zweitens, weil das ist im Wettkampf auch so, und zweitens, wenn wir schon wettkampfnahe Bedingungen haben wollen, dann auf jeden Fall mit absoluter Vollverpflegung. Also gut gefüllte Kohlenhydratspeicher vorher schon und Rennverpflegung während der Ausfahrt. Weil ansonsten, ja, ist es halt auch mental am Ende nicht gut, wenn man irgendwie, wenn der Hungerast einen einholt in Trainingsstunde 4. Das würde nicht so richtig, also erstmal wäre es mental nicht gut und zweitens würde es auch der Wettkampfleistung nicht entsprechen. Und deswegen geht der Mehrwert dann, den wir dadurch hätten, absolut verloren. Ne? Und dann ist das Ding für die Katz gewesen. Und deswegen bitte unbedingt dafür sorgen, dass ihr da solche Geschichten auf jeden Fall entsprechend passend ausgeruht macht. Und dann ist das ganz, ganz prima. Super. Die Claudia hat auch eine schöne Frage. Claudia sagt, ich besitze mittlerweile eine Wattmessung am Rennrad und möchte den FTP-Test im Freien machen. Noch dazu melde ich Zwift über den Sommer immer ab. Wie mache ich das am besten? Brauche ich dafür eine gleichmäßige Steigung, die mindestens 20 Minuten dauert, oder geht das auch im Flachen? Geht auch im Flachen. Das ist meine Antwort jetzt gerade. Das war nicht die Frage von Claudia. Ich habe den Test mal auf Anfang Juni verschoben. Das ist für mich die erste Chance, in die Berge oder zumindest ins Alpenvorland zu kommen. Dort würde ich mir dann eine entsprechende Steigung für den Test suchen. Beides ist möglich. Also man kann das auch als Hamburger machen, ohne jemals in die Alpen zu fahren oder in den Harz zumindest mal oder ins Sauerland oder wo auch immer hin, da wo ein paar Berge sind. Das ist total in Ordnung. Man kann das auch ganz getrost und locker im Flachen fahren. Ja? Und ich würde das ehrlich gesagt immer so machen, dass ich das machen würde, so wie meine Bedingungen vor Ort zu Hause das hergeben. Wenn du, Claudia, das jetzt im Alpenvorland machst, prima. Toll, also alleine schon, weil das wahrscheinlich eine schöne Kulisse ist und eine tolle Radstrecke und so weiter, auf jeden Fall machen, aber im Sinne der Wiederholbarkeit würde ich auch immer dran denken, dass man das ruhig auch zu Hause mal machen kann, und wenn man das jetzt, ich bleibe jetzt kurz beim Beispiel, in Hamburg am Deich macht, dann ist das eine standardisierte Strecke, das ist nicht ganz leicht vom Pacing her, weil man immer so ein bisschen gucken muss, dass man dann doch ja mit höheren Geschwindigkeiten zu tun hat und vielleicht gibt es mal eine Senke, bei der man mitgehen muss, man muss vielleicht ein bisschen mehr schalten, als jetzt einfach einen dritten Gang einzulegen und die 6% Steigung hochzufahren, aber das gehört ja auch so ein bisschen zu der Übung dazu, deswegen beides ist absolut möglich. Denkt immer so ein bisschen dran, dass die Vergleichbarkeit nicht immer ganz leicht ist, zwischen berghoch und im Flachen das zu machen, weil es halt schon eine etwas veränderte Biomechanik ist, die da wirkt, ist aber kein großes Problem. Beides ist toll, beides halte ich für eine richtig gute Möglichkeit, macht das so ein bisschen so, wie es euch taugt, wie die Bedingungen vor Ort sind. Denkt aber bitte immer an die Reliabilität, also die Wiederholbarkeit, ne? Dass wenn ihr das, wenn ihr zu Hause die Möglichkeit habt, das im Flachen zu machen, macht es gerne auch hin und wieder mal im Flachen, weil dann kann man das mal alle, was weiß ich, 6 bis 8 Wochen sogar vielleicht irgendwie wiederholen, und dann ist das ganz, ganz prima. Super. Dann der Florian schreibt, ich trainiere auf die Mitteldistanz beim City Triathlon in Frankfurt im Finisherplan. Meine Frage, im Mai schließen die Hallenbäder, ist aber noch recht frisch für einen See. Wie kann ich das Training aufteilen und kürzen, also das Schwimmtraining, um das Ganze nicht zu stressig zu machen? Oder ist es irgendwie so, das war die Frage, dass man zweimal 45 Minuten schwimmen geht im kalten See, um aber nicht zu kalt zu werden, halt eben nicht 90 Minuten zu schwimmen. Genau, und Florian, die Frage finde ich super. Also das Hallenbäder schließen, da muss ich immer wieder sagen, ich kenne das selber auch, da muss ich kurz die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass sowas möglich ist in diesem Land, dass halt den Sommer über Hallenbäder schließen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir werden jetzt hier nicht politisch werden, aber die Schwimmsituation könnte schöner sein. So, und gleichzeitig ist aber auch so, machen wir mal aus der Not eine Tugend an der Stelle. Und ich würde sagen, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr im Moment noch richtig kalte Freibäder habt und ihr schwimmt da vielleicht morgens um 6 in einem frischen Freibad und die Sonne knallt da jetzt noch nicht drauf und so weiter, hey, lass uns das doch einfach zunutze machen, einen Neoprenanzug anziehen und die eine dem Neo schwimmen, ja, und dann würde ich das Programm ein bisschen abwandeln. Ihr braucht keine Technikübung im Neo schwimmen, ne, also, weil das ist jetzt irgendwie, das ist ja eh verändertes Schwimmen durch den Anzug, deswegen würde ich das jetzt nicht als allzu wichtig erachten, da jetzt weiß Gott wie viele Technikübungen einzubauen und so weiter, aber ihr könnt das herzlich gerne machen, könnt den Neo anziehen, wenn ihr dann aber sagt, ich schwimme dann lieber im Neo und dann irgendwie statt 90 Minuten, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, dafür aber ein kleines bisschen intensiver, super gut. Finde ich total klasse und würde ich auf jeden Fall genau so machen. Also wie gesagt, aus der Not da definitiv eine Tugend machen. Das Wasser in Rot wird auch frisch sein. Das Wasser in Hamburg war auch frisch. Vielleicht ist es in, na gut, Langnerwalze wird eher warm sein vermutlich. Aber man weiß es nicht, das haben wir auch schon, da haben wir auch schon vieles erlebt. Und von daher zieht den Neoprenanzug an. Bedenkt auch immer, ihr könnt es ja auch nur zeitweise machen. Vielleicht macht es Sinn, in der ersten halben Stunde im Neo zu schwimmen. Dann seid ihr ordentlich aufgewärmt. Dann könnt ihr noch eine Viertelstunde, 20, 30 Minuten irgendwie ohne Neo weiterschwimmen. Und dann ist das ganz, ganz klasse. Super. Der Mike schreibt, mein Hauptwettkampf ist zwar am 12.05. mit einer Mitteldistanz in München. Die weitere Wettkampfplanung sieht aber alle 14 Tage eine Volks- oder olympische Distanz vor. Klasse. Ich liebe dieses Fehlstarten. Wie soll ich das Training zwischen diesen Wettkämpfen gestalten? Ich habe bisher die Trainingspläne des Champions gemacht. Manchmal sind es auch 4 Wochen dazwischen. Ändert sich dann das Training? Also ja, würde es natürlich. Also ob das 2 Wochen sind oder 4, ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Aber wir machen erstmal eins nach dem anderen. Also der große Wettkampf ist die Mitteldistanz. Da würde ich wieder hingehen und sagen, hey, aktive Erholung, ganz klar. Und die aktive Erholung auch wirklich vielleicht über 2 Wochen. Wenn dann am Ende der 2 Wochen ein Wettkampf über die Volks- oder olympische Distanz ansteht, ganz ehrlich, da würde ich mir 2 Tage rauspicken, vielleicht den Tag vorm Rennen und vielleicht auch wegen mir den Freitag oder den Donnerstag vorm Rennen und da einfach ein paar intensive Anteile in Rad- oder Laufeinheiten einbauen. Also zum Beispiel sowas machen wie 2x die Vorbelastung hintereinander weg oder am Donnerstag noch eine etwas längere Vorbelastung, am Samstag eine kurze, Sonntag das Rennen. Und dann ist alles fein. Aber ganz wichtig nochmal, wie eben schon gesagt, in jedem Falle ausgeruht an den Start stellen. Ja? Und deswegen nach der Mitteldistanz erstmal dafür sorgen, dass eine gewisse Ruhe stattfindet. So. Und dann, ich meine, dieses Vielstarten, gerade das, was die Champions halt so machen, das ist ja herausragend. Das ist ja, das bietet ja ganz viel. Weil das ja richtig Racen ist quasi, ne? Wenn man das so alle 2 Wochen, alle 3 Wochen macht und so weiter, das ist richtig, richtig spannend. Und man muss immer dazu sagen, es braucht da wirklich ein bisschen in euch reinhören, ne? Also nicht stumpf einfach nur einen Plan abarbeiten und einfach immer wieder sagen, so, ich mache jetzt eine Volksdistanz und morgen ist ein Ruhetag und Dienstag mache ich so weiter wie bisher, sondern immer auch so ein bisschen, auch auf ein Stück weit aufs Körpergefühl hören. Prämisse ganz einfach, geht hin, macht aktive Erholung. Die würde ich immer für die ersten 3, 4, 5 Tage machen. Deswegen würde ich dann nie irgendwie den normalen Trainingsplan dann weiterverfolgen. So, und wenn dann der nächste Wettkampf, also die olympische Distanz 2 Wochen später ansteht, ja, dann würde ich aktive Erholung machen die ersten 3, 4, 5 Tage. Dann würde ich am Wochenende vielleicht ein bisschen länger fahren, vielleicht nochmal einen etwas längeren Lauf machen. Also wie so ein Trainingswochenende halt aussieht, eine Woche vor der olympischen Distanz als Beispiel. Und dann würde ich immer die akute Wettkampfvorbereitung da reinpacken für die olympische Distanz zum Beispiel. Und dann wisst ihr doch, das ist eine gute Mischung aus Erholung, aber auch Aktivierung und alles ist prima. So. Und wenn zwischendurch ein bisschen mehr Zeit ist, okay, dann kann man noch eine Woche mehr Training da einschieben. Das geht dann natürlich auch, das ist auch fein. Und da nehmt ihr euch dann einfach so eine klassische Woche, bei der ihr wisst, dass ihr da schon gut trainieren konntet und dann ist das super. Ganz wichtige Prämisse, ich sag's nochmal, erst kommt die aktive Erholung, dann kommt gegebenenfalls, wenn es länger ist als 2 Wochen, auch nochmal eine gute Woche Training dabei Und dann kommt auf jeden Fall die Taper-Phase auf das nächste Rennen. Ja, und dann ist das ganz, ganz prima. Denkt immer noch mal dran, das muss im Kopf verankert sein. Die Leistungsfähigkeit ist quasi da, ja. Und die geht so schnell auch nicht weg. Was wir wollen ist, wir wollen, dass der Körper sich immer wieder passend erholt, um diese Leistungsfähigkeit abzurufen. Und wir wollen den immer wieder passend trainieren, aktivieren, damit er auch diese Leistungsfähigkeit am Tag X abrufen kann. Wenn die Dauer zwischen den zwei Rennen ein bisschen länger ist, also zum Beispiel 3 oder 4 Wochen, okay, dann wollen wir auch noch 1-2 Wochen Training hinzufügen. Aber das müssen nicht Haupt-Hoch-Trainingswochen sein, sondern da reicht es auch dicker aus, wenn das, ganz normale Trainingswochen sind, in denen man ganz normal den Rhythmus findet, weil behaltet euch da auch immer vor Augen, der Rhythmus ist ja so ein kleines bisschen abhanden gekommen und das ist ja auch total normal, deswegen erzwingt es nicht, ja, macht da keine, was weiß ich, als Champion 14, 15, 16 Stunden Trainingswochen, sondern da tun es auch, keine Ahnung, 10 bis 12 und alles ist fein, genau. Der Armin fragt, lieber Björn, ich plane als Hauptwettkampf die Mitteldistanz am 18.08. beim legendären Allgäu-Triathlon. Armin hat nicht legendär geschrieben, aber ich habe das gesagt. Und trainiere mit dem Finisher-Plan für die Mitteldistanz dafür. Als Vorbereitung mache ich eine Olympische am 7.07. Welche Vor- und Nachbereitung würdest du mir empfehlen? Ich tendiere dazu, maximal eine Woche Vorbereitung einzuplanen. Check, unterschreibe ich. Ich würde akute Wettkampfvorbereitung für die olympische Distanz am 7.7. einstreuen, Armin. Kann ich direkt beantworten. Begründung habe ich eben schon mal geliefert. Super. Ich tendiere dazu, maximal eine Woche Vorbereitung einzuplanen oder vielleicht auch voll aus dem Training heraus. Nee, mach ruhig mal in frisch. Ne? Habe ich eben erklärt, warum. Würde ich lieber in frisch machen. Was wären hier die Vor- und Nachteile? Ne? Also Frische haben ist ganz klar ein Vorteil und Nachteil wäre, das deutlich zu übermüdet zu machen, weil hinterher ärgert man sich. Und ich finde, so den ersten Wettkampf hinterher nicht gut zu machen, weil man den Fehler gemacht hat, nicht frisch am Start zu stehen, das ist irgendwie blöd. Ja? So, dann die Frage vom Armin. Wie viel Regeneration braucht es nach der olympischen Distanz, bevor man wieder in den normalen Trainingsplan wechseln kann? Ich möchte durch den Vorbereitungswettkampf möglichst wenig Trainingsvolumen verlieren. Verstehe ich voll. Jetzt ist es aber auch so, zwischen dem 7.7. und dem 18.8. sind wie viel Wochen Zeit? 7, glaube ich. Das wäre nämlich so, als würde man Rot und Frankfurt machen, also vom Abstand her, weil jeweils gleiches Wochenende. Deswegen würde ich dir Folgendes empfehlen. Akute Wettkampfvorbereitung für den 7.7. Recovery und Wiedereinstieg für die olympische Distanz nach dem 7.7. Das geht, glaube ich, eine Woche, allerhöchstens 2. Ich weiß es nicht auswendig, beides ist aber total fein. So, und dann springst du auf den Vorbereitungsplan Mitteldistanz 18.8. Oder den hast du ja eh schon, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also sobald du die eine Woche nach der Olympischen rum hast und wir haben den 14.7., das ist dein letzter Tag für den Plan Recovery und Wiedereinstieg und dann machst du am Montag einen Ruhetag und am Dienstag drauf, also den 16.7., beginnst du weiter mit dem mit der Trainingsvorbereitung für die Mitteldistanz am 18.8. und dann ist alles fein. Super. Und dann hast du ganz wenig verloren, hast aber trotzdem dich gut vorbereitet auf die Olympische, hast gut nachbereitet die Olympische. Und hast dann immer noch mal irgendwie wahrscheinlich 3-4 Wochen Training oder 2-3 Wochen Training anstehen in der Vorbereitung auf den 18.8. Und das ist ganz hervorragend. Das ist wie ich finde, ein quasi perfekter Plan. Finde ich richtig, richtig gut. Das geht sich sehr schön aus. So, dann die Verena hat gefragt. Ähnliches Prinzip. Hallo Björn, ich trainiere mit dem Qualifier-Plan. Erste Mitteldistanz. Die nächste Mitteldistanz dann 3 Wochen später. Wie gestalte ich die 3 Wochen dazwischen? Und jetzt kommt Verena in perfekter Vorbereitung. Achtung, die erste Woche nach dem Wettkampf Recovery Plan? Fragezeichen. Was ist in der zweiten Woche empfehlenswert? Fragezeichen. Dritte Woche dann akute Wettkampfvorbereitung? Fragezeichen. So, und danke Verena. Also es ist jetzt echt auch nicht abgesprochen in der Hinsicht logischerweise, aber bestätigt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ich habe das quasi eben schon mal beantwortet. Sorry, wenn das jetzt hier nicht so chronologisch irgendwie immer ineinander verpackt ist, aber das ist natürlich perfekt. Und ich bin deswegen gerade ein Stück weit euphorisiert, weil ich immer denke, cool, wenn auch dieses Format dazu hilft, dass das Verständnis dafür aufkommt, dass man das genauso handhabt und dass ich es damit hinbekomme, euch an die Hand zu geben, wie so ein Plan dann aussehen kann, den man sich durchaus ein Stück weit selber schneidern muss. Und da kommt sowas bei raus, wie die Verena hier vorgeschlagen hat, mit einer Woche Recovery, mit einer Woche Training quasi, also ich habe das schon mal kurz beantwortet, und mit einer Woche akuter Wettkampfvorbereitung, dann macht mich das durchaus sehr glücklich. Also Verena, alles richtig. Einzige Frage, was ist in der zweiten Woche empfehlenswert? Da hole ich nochmal meine Antwort von eben hervor. Ne? Also gerne trainieren, gerne aber entspannt trainieren. Also jetzt bitte nicht irgendwie hochtrabende Höchsttrainingswochen einbauen, sondern einen guten Rhythmus haben. Guter Rhythmus würde heißen für einen Qualifierplan 2-3 Mal schwimmen in der Woche, dann die klassischen 3-4 Laufeinheiten, aber die bitte alle jetzt nicht hier 1,5 Stunden lang und so weiter. Die 3-4 Radeinheiten, ein schönes Mix an Intensitäten, aber bitte jetzt eben nicht die 20-Stunden Trainingswoche im Qualifierplan, sondern vielleicht die mit 14-15 und alles ist fein. Also ein moderater Rhythmus, wie zum Beispiel so eine Woche im ersten Block eines 3-wöchigen Trainingsblocks zum Beispiel aussieht. Ja, und dann ist das klasse. Und eben nicht vielleicht wie eine zweite oder eine dritte Woche, die sind dann ja oft ein bisschen ambitionierter. Sensationelle Frage. Also Verena, fühl dich bekräftigt, wie auch immer du es tust. Du hast es auf jeden Fall sehr, sehr gut verstanden. Das ist klasse und das freut mich sehr. Entschuldigung. Ah, sehr viel reden ohne Pause. Dann, hallo zusammen, da weiß ich gerade nicht, von wem die Frage kommt, aber die ist fantastisch. In meinem letzten 5 Kilometer Leistungstest hatte ich eine Pace von 4,19. Jetzt bin ich in einem B2-Run, das sind so Business-Dinger, glaube ich, ne? So Firmenläufe, auf 6,2 Kilometer eine Pace von 4,00 gelaufen. Ich übersetze 1,2 Kilometer länger, 19 Sekunden auf 1 Kilometer schneller. Jetzt kommt der schöne Teil der Frage. Allerdings war das im Wettkampf. Und mit dem Kumpel als Pacer. Welche Zeit trage ich als Threshold jetzt in Training Peaks ein? Der Körper kann 4er Pace laufen, aber alleine im Training bin ich langsamer. Finde ich sensationell. Also wirklich, ich meine es wirklich ernst, das ist völlig unironisch, weil ich finde, das zeigt auch immer noch mal so ein bisschen, wie sehr unterschiedlich das sein kann, wenn man solche Tests macht, alleine für sich. Oder wenn man jemanden hat oder von außen Zuschauer hat, die einen auch nochmal motivieren. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, der weiß, was man dann auf einmal imstande ist zu leisten am Tag X, wenn da von außen wahnsinnig viel applaudiert wird. Und wenn da irgendwie, ja, die Euphorie, das Adrenalin und so weiter und so fort hinzukommt. Und das eigentlich hier, oder der Benno, ich sehe gerade unten drunter steht Benno, ich habe es nur oben drüber nicht gesehen, der Benno beschreibt das natürlich perfekt. Also, klare Antwort ist aber, hey, der Körper ist dazu in der Lage, Benno, du hast es selber gesagt. Und deswegen ist deine physiologische Schwellenleistung garantiert gerade eher von den 4 Minuten abzuleisten. Deswegen würde ich vielleicht nicht 4 Minuten eintragen unbedingt, weil es waren 6,2 Kilometer. Aber das ist sackschnell. Und deswegen, hey, trag da 4:10 ein, ja, und verbessere die Schwelle ein kleines bisschen nach oben. Ich würde die gar nicht zu sehr verbessern, weil wir sind gerade mitten in der Saison. Dein Körper ist da schon ein gutes Stückchen dran gewöhnt. Aber wenn du vorher 4:19 eingetragen hast, sowas in der Art, dann mach da jetzt mal knapp mal 10 Sekunden ab. Und dann wird das wahrscheinlich auch deinen Trainingsleistungen eher ein kleines bisschen entgegenkommen, um dann genau da das an der Stelle zu machen. Also von daher, perfekt. So, kannst du genauso machen, nimmst du die 4:10 und dann ist das ganz, ganz super. So, zweite Frage von Benno. Wie wichtig ist es, wirklich einen Tag in der Woche nichts zu machen? Gar nicht wichtig, ja. Also die Frage von Benno zielt darauf ab. Ich führe aus, ich mache am Montag immer eine Oberkörpereinheit im Gym. Bisher fahre ich damit gut. Das Einzige, was ich immer sage zum Thema Ruhetag, ist, sorgt dafür, dass ihr am Tag drauf besser ausgeruht seid als am Morgen des Ruhetags. Also ihr steht montags morgens auf, ihr habt ein Trainingswochenende in den Beinen oder Armen und ihr wisst, wie ihr euch da fühlt. Und jetzt ist das einzige Ziel, was dieser Ruhetag bringen muss, dass ihr am Dienstagmorgen aufsteht und sagt, ah ja, geht auf jeden Fall besser. Weniger müde, weniger vielleicht irgendwie Einschränkungen auch und so weiter und so fort. Also körperlicherseits, ne, vielleicht ein bisschen weniger Muskelkater und so, alles prima. Und dann hat der Ruhetag sein Ziel erreicht. Und wenn ihr sagt, hey, mir die Beine sind ganz schön müde und ihr wollt aber trotzdem irgendwie ein bisschen im Gym Oberkörper trainieren, ja super, das ist doch perfekt. Ich meine, das ist letztendlich eine etwas andere Trainingsform, das ist nicht die gleiche Muskelgruppe wie sonst. Von daher, da gehe ich total mit und das ist alles völlig fein. Genau. Super. So, den Großteil haben wir. Ich nehme eine Frage vom Marc, beziehungsweise 3. Die machen wir zügig. Lieber Björn, danke für die Trainingspläne in die Erklärung. Funktioniert auch in der zweiten Saison sensationell. Ich habe ein paar Fragen gesammelt. Erstens, ich werde bei der Power & Pace Trophy in Ingolstadt starten. Tut mir leid. Schade, können wir eigentlich direkt skippen. Mega schade, will ich wirklich auch persönlich sagen. Das tut mir echt leid für alle die, die da am Wochenende starten wollten, dass das nicht klappt, wegen des Hochwassers, Unwetters. Tut mir vor allen Dingen auch, ehrlich gesagt, also für jeden Athleten sowieso, aber auch für die Veranstalter. Das, also ist jetzt kurz, ist nicht abgesprochen, aber die waren toll in der Vorbereitung, die haben sich so viel Mühe gegeben, das ist so eine tolle Veranstaltung, es tut mir wirklich für jeden leid, dass das nicht klappen kann, gleichzeitig natürlich absolutes Verständnis, dass die Bedingungen das da gerade nicht hergeben und es Wichtigeres gibt, gerade als Triathlon machen in der Region, deswegen Daumen gedrückt an alle, alles Gute für alle, die davon betroffen sind und so weiter, tut mir sehr leid. Trotzdem möchte ich die Frage beantworten, weil der Marc nämlich schreibt, dass er danach am 30.06. bei den Olympischen startet. Und die Frage ist, welchen Plan er nach dem 9.06. wählen soll, um diesen auf den 30.06. auszurichten. Also ich mache es mal kurz ein bisschen allgemeiner für alle. Ne, wir gehen jetzt wieder in die gleiche Richtung. 30.06. oder eine Mitteldistanz und 3 Wochen später eine Olympische. So, und da sind wir ja eigentlich wieder auf dem Punkt, wo wir hier auch heute schon ganz oft drüber gesprochen haben, diese zeitlichen Abstände und wie packt man so eine Saison, verpackt man so eine Saisonplanung am besten. Ich würde hier Folgendes empfehlen und jetzt wandeln wir das mal ein kleines bisschen ab, weil es jetzt eben 3 Wochen sind, die dazwischen liegen. Eben habe ich gesagt, Mitteldistanz, aktive Erholung und wenn die Olympische 2 Wochen später kommt, dann einfach nur ein bisschen aktivieren vorher, fertig, ja. Jetzt würde ich es ein bisschen anders machen und würde sagen, hey, 1 Woche aktive Erholung, also ja, ob die jetzt stattfindet oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber für alle die, die jetzt am Wochenende nicht starten, ja, macht euch ein gutes Trainingswochenende, das ist auch cool und habt danach eine Entlastungswoche und dann ist das prima und dann gerne den Spezialisierungsplan nehmen, der da auf den 30.06. hingeht für die olympische Distanz, weil der beinhaltet dann auf jeden Fall noch eine richtig gute Woche Training und 1 Woche Tapern nach der Woche Ruhe, nach der Mitteldistanz am 9.06., also ähnlich wie Verena das eben perfekt beschrieben hat eigentlich. 1 Woche Recovery und Wiedereinstieg, aktive Erholung. 1 Woche Trainingsvorbereitung, 1 Woche Tapern. Und wenn das jetzt abzielt auf eine olympische Distanz, dann gerne einfach den Plan nehmen, der auf eben dieses Rennen vorbereitet und schön die letzten 2 Wochen vorm Rennen nehmen. Und dann ist das ganz hervorragend. Sehr guter Plan. Dann fragt der Marc gleichzeitig, 2. Frage, wenn ich mal 1 Monat keinen Trainingsplan verwenden möchte, erlischt dann die Pro-Mitgliedschaft bei Training Peaks? Es ist immer so, die Pro-Mitgliedschaft bei oder Premium-Mitgliedschaft, so wäre es richtig, bei Training Peaks ist immer gekoppelt an euer Power and Pace-Abo. Wenn ihr also 1 Monat kein Power and Pacer seid, dann müsst ihr immer überlegen, dass ihr damit auf jeden Fall neu anfangen müsst. Das heißt, ihr habt definitiv keine Pro-Mitgliedschaft mehr bei Training Peaks, weil ihr habt auch keine Mitgliedschaft bei Power and Pace und das geht nur mal Hand in Hand. Genau, ihr müsst aber natürlich nicht einen Trainingsplan eintragen in euren Trainingsplankalender, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will mal nach dem, also das hätte der Marc gefragt, nach dem 30.06. mal 4 Wochen keinen Trainingsplan da drin stehen haben, weil ich einfach eh im Urlaub bin und so und die Sommerferien genieße. Ihr aber weiterhin Mitglied bei Power & Pace seid, dann bekommt ihr selbstverständlich weiterhin auch eure Premium-Mitgliedschaft. Und dann erlischt auch nicht der ganze Rest, auf den ihr dann Zugriff habt. Das müsst ihr euch immer überlegen, ne? Wenn die Power & Pace-Mitgliedschaft endet, dann ist natürlich auch jeder potenzielle Trainingsplan weg und so weiter und so fort. Von daher, ich würde immer empfehlen, wenn wir hier von 4 Wochen sprechen, also ja, ich weiß, das kostet Geld, klar, keine Frage. Auf der anderen Seite bekommt man dafür ja auch noch Live-Q&As und alle Inhalte, die hier sonst auf Power & Pace so laufen, auch wenn man jetzt vielleicht mal gerade 4 Wochen nicht strukturiert nach dem Trainingsplan trainiert. Also ich kann das immer ehrlich gesagt nur empfehlen, weil wie gesagt, ansonsten fängt man auf jeden Fall bei 0 wieder an und verliert natürlich dann auch entsprechend die ganzen anderen Vorzüge, so zum Beispiel auch die Premium-Mitgliedschaft bei Training Peaks. 3. Frage von Marc, ab wann machen Carbon-Schuhe im Wettkampf eigentlich wirklich Sinn? Mit ab wann meine ich, welches Tempo zum Beispiel, meine Schwellenpace unter den 10 Kilometer Lauftest liegt bei 3,48. Ich kann die Antwort sagen, eigentlich immer. Also immer und dann ist die Frage aber trotzdem individuell. Also es hängt immer von der Lauftechnik ab, es hängt immer von der Leistungsfähigkeit ab und es hängt immer auch vom Schuh ab. Ja, also du fragst nach Carbon-Wettkampfschuh. Ich könnte dir etliche Carbon-Wettkampfschuhe nennen, die nie Sinn machen. Genauso kann ich aber auch Carbon-Wettkampfschuhe nennen, die für jeden immer Sinn machen. So, und das ist halt einfach sehr, sehr unterschiedlich, ja, und da sind so viele individuelle Faktoren, die da reinspielen, Laufökonomie, Lauftechnik etc. pp., die alle eine Rolle spielen bei der Beantwortung der Frage. Also es gibt darauf keine pauschale Antwort, ist ein bisschen anders als bei Carbon-Laufrädern beim Radfahren, ne? Da würde man hingehen und sagen, macht immer Sinn, ja. Carbon-Flanke, sinngemäß 6 cm, egal bei welcher Geschwindigkeit, immer ein Vorteil. Im Übrigen auch wie Scheibe fahren, ja, also immer noch so ein Mythos, der rankt, wo man sagt, naja, Scheibe fahren macht ja erst Sinn ab Geschwindigkeit so und so. Nee, Quatsch. Ne? Macht immer Sinn, garantiert. Also wenn es denn erlaubt ist im Wettkampf, ist natürlich klar. Mal mehr, mal weniger. Das ist natürlich logisch. Aber grundsätzlich macht es erstmal Sinn. Und bei Carbon-Schuhen geht die Tendenz dazu, dass es ähnlich ist. Aber hey,
auch Vorsicht ist geboten, ne? Also, das, ich weiß, das klingt immer verlockend, dass man sich einfach andere Schuhe anzieht, dann ist man schneller, fertig. Aber man muss die passend eingelaufen haben, gleichzeitig aber wieder nicht zu viel. Man muss dran gewöhnt sein und man muss sich auch auf jeden Fall vor Augen halten, dass so ein gewisses Verletzungsrisiko damit einhergeht, ne? Durch die veränderten Schuhe, die man da gerade anzieht und die man auf keinen Fall ja dauerhaft viel gewöhnt ist. Weil ein Carbon-Wettkampfschuh, den kannst du halt nur ein paar Kilometer laufen und nicht wie früher 600 Kilometer deinen klassischen Nimbus Essex Trainingsschuh, so ungefähr mit gefühlten 18 Zentimeter Sprengung. So. Und das ist halt ganz entscheidend wichtig, deswegen gibt es darauf keine pauschale Antwort. Wenn man das genau machen will, würde ich es testen. Also dann würde ich vor allen Dingen auch testen, welche Schuhe bei welchem einzelnen Athleten am schnellsten sind. Das ist das, was ich mit jedem Profi mache, dass man halt einfach genau guckt, welcher Schuh bringt welchen Vorteil mit sich und welchen davon laufe ich dann entsprechend im Rennen. Genau, und die Frage gilt es dann zu beantworten. Super, dann eine Frage vom Fabian, die würde ich gerne noch mit reinnehmen. Ich mache die ein bisschen allgemeiner, und zwar schreibt der Fabian, ich hatte einen schweren Radunfall, Trainingsunfall, am 13.04. musste daraufhin 2 Wochen komplett pausieren, bin bei einer Radausfahrt schwer gestürzt, habe mir mehrere Brüche im Gesicht und der rechten Hand zugezogen. Meine Güte, Fabian, gute Besserung auch immer noch an dieser Stelle und auch noch heute. So, jetzt kommt aber das Coole. Außerdem, nein, das ist noch nicht cool. Außerdem habe ich diverse Prellungen und Verstauchungen. Jetzt kommt das Coole. Seit Montag bin ich wieder langsam in das Training eingestiegen und doch recht erstaunt, wie gut es wieder läuft. Cool, finde ich super. Auch da vielleicht nochmal, also wie immer, bei medizinischen Fragestellungen, ne, konsultiert einen Mediziner oder einen Physiotherapeuten und so weiter, der muss sich das angucken und im Einzelfall entscheiden. Nichtsdestotrotz kann ich aus sportlicher Sicht sagen, wenn man da mal 2 Wochen ausfällt, und ich sage es jetzt mal sinngemäß, ne, ob das jetzt eine Erkältung ist oder mehrere Brüche im Gesicht, nicht, dass ich das gleichsetzen will, bitte nicht falsch verstehen, aber eure Leistungsfähigkeit, die ist erstmal da, ne, und die geht auch nicht unendlich schnell dann wieder bergab. Das habe ich eben auch schon ein paar Mal angedeutet, ne, wenn ich gesagt habe, hey, gönnt euch die Pause, erholt euch gut, holt die Frische zurück, dann halte ich das für ganz, ganz wichtig. So, und so ist das jetzt hier auch. Also, Fabian, gute Besserung. Ich finde es richtig, richtig gut, dass das so schnell wieder geklappt hat. Fabian hat dann die Frage gestellt, ob es weiterhin Sinn macht, an einem Ironman teilzunehmen im Juni. Und ich würde da, um die Frage ganz konkret zu beantworten, ich freue mich total, dass es trotzdem zügig gut läuft. Meine Empfehlung wäre immer, es dann nicht zu übertreiben. Ja, also jetzt nicht zu euphorisch und ungeduldig zu werden. Aber wenn der Mediziner sagt, hey, hier ist kein Infektionsrisiko, du kannst nichts kaputt machen und so weiter und so fort, und du solltest, also weiß ich nicht, du musst auch keine Gefahr haben, dass wenn du jetzt nochmal hinfällst, dass die Brüche noch viel schlimmer und größer werden und so weiter, das soll dann immer ein Mediziner entscheiden, bitte, dann ist es cool und dann machen. Super. Also dann freue ich mich, wenn das klappt oder wenn das geklappt hat, Fabian. Wie gesagt, in allererster Linie gute Besserung und nochmal herausgearbeitet, mega cool, dass die Leistungsfähigkeit da ist und dass auch, wenn man mal 2 Wochen aus welchen Gründen auch immer Pause machen musste, also das trotzdem weiter gut funktioniert. Super. Der Sascha schreibt, hallo Björn, vielen Dank, dass ihr mich noch kurzfristig als Nachzügler seit Januar aufgenommen habt. Klar machen wir das. Und Sascha hat dabei geschrieben, sorry, wir sind dann jetzt hier ein bisschen spät jetzt gerade, aber Sascha schrieb, mit der Trainingsplanung auf den Ironman in Hamburg läuft es so gut wie noch nie. Zack, das will ich trotzdem nur einmal erwähnen. Ich bin blöderweise am vergangenen Freitag nach einer langen Radeinheit mit dem Vorderrad hängen geblieben und in einer Rille und leicht gestürzt. Hab leichte Schürfwunden am Ellenbogen und Hüfte und eine miese Prellung unterhalb der Rippen, die mich beim Atmen etwas hindert. Laufintervalle gehen derzeit wegen der Erschütterung nicht. Soll ich alternativ auf Aquajogging umstellen oder was würdest du empfehlen? Ja, klassische Frage. Geht ja so ein bisschen in ähnliche Richtung, wie das gerade mit dem Fabian auch schon gewesen ist. Immer einmal, ne, medizinisch abklären. Ganz klar. Und dann ist aber natürlich gerade bei solchen Verletzungen wie Rippen, ja, macht es besser als der liebe Kollege Lionel Sanders und macht es nicht so, dass ihr einfach, wenn Rippe schmerzt, noch oben drauf packt und wenn Rippe dann noch mehr schmerzt, noch mehr oben drauf packt, weil so ein Ermüdungsbruch in der Rippe, das ist halt schon was sehr Besonderes, ne? Da muss man schon viel das eigene Körpergefühl ignorieren. Ich liebe Lionel, bitte nicht falsch verstehen, er ist ein fantastischer Typ. Aber die Geschichte fand ich witzig, weil er die durchaus auch sehr witzig erzählt hat. Worauf ich hinaus will, ist, seid dabei einfach ein bisschen vorsichtig. Und wenn so Schmerzen sind, also Schmerz empfinden als Metrik ins Training einzunehmen, macht total viel Sinn bei solchen Geschichten. Weil bei einer Rippe, ich meine, der medizinische Rat wird vermutlich auch in die Richtung gehen, als dass das dann vielleicht nicht gebrochen ist. Das ist dann schon mal wichtig, das abzuklären. Dann ist die Behandlungsmethode eh nicht da, weil man gibt eine Rippe selten ein. Ne? Und dann wird es danach gehen, irgendwie Ruhe dran zu lassen, es gut verheilen zu lassen, es deswegen nicht zu überfordern mit schwerem Atmen oder mit Neoprenanzug anziehen und einengen und so. Und gleichzeitig geht es halt viel nach Schmerz. Also wenn irgendwann lockeres Laufen, lockeres Radfahren funktioniert und das auch mit der Atmung in leichter Form klappt, dann würde ich das machen. Dann ist das total okay. Wie gesagt, nochmal wie immer, alle Angaben, die ich hier mache, gelten immer erst nachgelagert zu den Angaben, die der Arzt sagt. Wenn der sagt, 2 Wochen komplett Ruhe machen, dann ist das das Gesetz und dann gilt das. Ja? Aber ansonsten, wie gesagt, ich will nochmal hinarbeiten, so einen Körpergefühl, als dann auch so ein bisschen den Schmerz mit einzubeziehen. Es macht schon richtig, richtig viel Sinn, das genau so zu machen. So, der Nico. Hi Björn. Die Frage, die vermutlich viele umtreibt, es geht in die Richtung Zielwettkampf 23.06. Walchsee und jetzt schreibt der Nico von einem Wochenende, bei dem er unterwegs ist, also Urlaub hat, nicht trainieren kann, das Radfahren stehen lassen muss und auch meinem legendären Tipp des Wanderngehens, was ich sonst immer sage als Alternative zum Radtraining, sollte man irgendwo in bergigeren Gefilden sein, klappt für ihn auch nicht, weil Nico ist am Niederrhein. So, ne, ist halt nun mal nichts mit Bergen. Und da vielleicht nochmal, also ich beantworte das jetzt mal gerade sehr allgemein, ja, weil wenn mal so ein Trainingswochenende ist, was jetzt vielleicht irgendwie ausfällt, weil man hat da keine Ahnung, ne, man muss irgendwo hin, ist 3 Tage unterwegs, es gibt eine familiäre Veranstaltung, erstmal tut mir den Gefallen, bleibt entspannt, so. Darüber hinaus bleibt deswegen entspannt, weil die Leistungsfähigkeit ist ja da. Also ich setze das nochmal ganz kurz in Relation. Ihr bereitet euch vielleicht gerade auf eine Langdistanz vor, macht das jetzt seit 9 Monaten und wovon wir reden ist, dass 3 Tage gegebenenfalls nicht so funktionieren, wie sie im Plan stehen. Ja, und ich weiß, es hat auch schon mal 1-2 Wochen gegeben, die ihr krank wart, vielleicht Anfang des Jahres und so weiter. Deswegen sind es vielleicht in der Summe nicht nur 3 Tage, sondern wegen mir 20 oder 30. Das ist völlig okay. Aber 9 mal 30 Tage sind auf jeden Fall schon mal 180 Tage. Wenn von denen 20 nicht klappen, ja, dann ist das ein sehr überschaubarer Rahmen. Also alles cool, okay? Ganz wichtig. So, und wenn dann mal was nicht klappt, weil das terminlich nicht funktioniert, ja, dann schiebt den Plan ein bisschen und das ist genau das, was der Nico auch sich selber quasi schon rausgearbeitet hat. Nico schreibt nämlich, meine Idee wäre, nach dem verlängerten Wochenende, Klammer auf, das war ein Wochenende, an dem montags trainiert wurde, da ging es um Pfingsten, den Ruhetag am Dienstag sein zu lassen, weil da kann er wieder trainieren und da eine Einheit nachzuholen. Und am Mittwoch vorher, vor dem Wochenende, wo es ja auch sehr moderates Training gab, in Vorbereitung auf das verlängerte Wochenende, auch da zu trainieren. Perfekt, da kann ich gar nicht, da brauche ich gar nicht mehr hinzuzufügen. Das ist eine super Abwandlung, also fühlt euch bei sowas dann frei, wenn ihr einen Trainingsplan vor euch habt und ihr seht ein Wochenende und ihr wisst, hey, das Wochenende ist natürlich immer im Normalfall ein Trainingsschwerpunkt. Wenn das dann ein verlängertes Wochenende ist, wie wir es jetzt hatten, oft genug, dann ist der Schwerpunkt vielleicht auch noch ein kleines bisschen größer. Fein. Aber es ist auch immer so, dass zu diesem Schwerpunkt eine Vor- und eine Nachbereitung hinzukommt. Also wenn ihr sagt, Pfingsten von Freitag bis Sonntag oder von, also Pfingsten ist jetzt herum, ich will nur das Beispiel machen, von Freitag bis Sonntag oder von Freitag bis Montag geht da kein Training, dann wird es trotzdem so sein, dass wahrscheinlich Mittwoch und Donnerstag entspannte Trainingstage sind in der Vorbereitung aufs Wochenende, die ihr dann alternativ natürlich richtig gut nutzen könnt. Also wenn ihr da noch die Zeit habt und ihr könnt die eine oder andere Einheit verlängern oder vielleicht auch die Radeinheit von Freitag vorverschieben auf den Mittwoch oder sowas halt, fühlt euch frei. Finde ich total fein. Und ihr könnt dann auch den Dienstag drauf, wenn ihr wieder da seid, richtig gut nutzen. Genau, um da quasi letztendlich eine Abwandlung zu haben und aus dem Ruhetag einen Trainingstag zu machen. Auch das ist fein. Super. Gleichzeitig will ich aber auch nochmal sagen, bitte seid so gut, nur weil es so eine Abwandlungsmöglichkeit gibt und weil ihr dabei geduldig sein sollt, bitte, heißt das nicht, dass ihr jetzt irgendwie euch darum kümmern müsst, dass ihr jede Trainingseinheit, die ihr mal nicht machen könnt, irgendwie nachholen müsst, ja? Der Trainingsplan, wenn am Ende 80-90% davon erfüllt sind, ist alles cool. Dann macht ihr das genauso wie jeder Profi auch und seid da bitte total entspannt. Perfektion gibt es nicht, ja. 100% gibt es auch nicht. Bei keinem Trainingsplan der Welt wird der zu 100% erfüllt. Deswegen seid entspannt. Lasst euch nicht unterkriegen in der Hinsicht, sondern geht mit einer gewissen Gelassenheit einher. Und wenn dann mal so ein Sonntag nicht stattfindet, weil da ist eine Familienfeier und da wäre eigentlich ein Trainingstag gewesen, dann müsst ihr jetzt nicht jeden Sonntag am Montag nachholen, sondern könnt auch einfach mal sagen, yo, ist wie es ist, ich ruhe mich jetzt Montag aus und am Dienstag starte ich wieder in den ganz normalen Trainingsplan, ohne irgendwas nachzuholen und bin mit voller Motivation dabei, habe gute Kohlenhydratspeicher wieder aufgefüllt auf der Familienfeier und es kann losgehen. Super. Perfekt. Abschließende Frage von Jörg, die würde ich gerne zum Abschluss machen, die habe ich mir hier auf ganz hinten gelegt, weil da geht es um ein bisschen Kohlenhydratverbrauch und so weiter und so fort. Der Jörg schreibt, lieber Björn, die Komplimente lasse ich jetzt außen vor, aber vielen Dank, Jörg. Ich plane 90 Gramm auf dem Rad flüssig über einen Pulver zu mir zu nehmen. Und im Training hat das diverse Male gut funktioniert. Jörg, check, super gemacht. Ne? Das im Training schon mal ausprobiert zu haben, ist klasse. So, gemäß meiner letzten Leistungsdiagnostik bei euch im Heißheißlabor verbrauche ich bei 205 Watt im oberen Fatmax-Bereich etwa 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Letztes Jahr war ich 90 Kilometer in einer legalen Gruppe unterwegs und konnte Carbs einsparen. Sofern ich je nach Renndynamik dieses Jahr wieder Carbs sparen kann, macht es dann Sinn, die Speicher mit 90 Gramm besser zu befüllen, um im anschließenden Lauf schon vorher gut gefüllt zu sein, oder soll ich etwas weniger zu mir nehmen? Sehr schöne Frage. Und ich habe die deswegen zum Schluss gelegt, weil ich gerne nochmal in ganz kurzer Form so ein paar Punkte abreißen will, die in puncto Kohlenhydrate jetzt in Verbindung zum Rennen wichtig sind. Punkt 1. Bevor wir über Kohlenhydratzufuhr während des Rennens nachdenken, denken wir bitte immer als erstes an Kohlenhydratzufuhr an den Tagen vorher, damit wir sicherstellen können, dass unsere Glykogenspeicher morgens um wann auch immer 6.15 Uhr zum Start am Renntag bei 100% Füllung sind. Um das zu erreichen, ist ein grober Gradmesser, dass wir in den Tagen vorher eine Kohlenhydratzufuhr haben von ungefähr 8 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Also der 80 Kilo Athlet isst ungefähr 640 bis 800 Gramm Kohlenhydrate an jedem Tag. Und das Ganze machen wir natürlich zum einen mit einem sinnvollen Flüssigkeitshaushalt, also wir trinken genug Wasser nebenher, und zum anderen, wir machen das Ganze mit relativ wenig Ballaststoffen oder bestenfalls keinen Ballaststoffen. Also wir essen einfach Reis und wir lassen das Gemüse weg. Oder wir essen einfach Nudeln und lassen das Gemüse größtenteils weg. Man muss das nicht ganz weglassen, aber ich würde wenig noch zusätzlich zuführen, was den Magen-Darm-Trakt in irgendeiner Form in Beanspruchung bringt. So, wenn wir beim Kohlenhydrat, bei der Zufuhr und beim Verbrauch im Rennen sind, gilt immer eins, was wir vorher auf jeden Fall uns vor Augen führen müssen. Erstens, oder das eine, wir wissen nicht exakt, wie unsere eigene Kohlenhydratökonomisierung in der Oxidation ist. Will sagen, wir können nicht exakt sagen, wie viele von den Kohlenhydraten, die wir zuführen, auch wirklich oxidiert, verbraucht sinngemäß und eben der Muskulatur zur Verfügung gestellt wird. Wir können uns aber sicher sein, es gibt ein oberes Limit an möglicher Kohlenhydratoxidation und dieses Limit ist meistens gar nicht so weit oben, wie man denkt. Also dieses Limit liegt vielleicht dann so im Bereich von 50, 60, 70, allerhöchstens 80 Gramm Kohlenhydrate, so ein Stück weit bei der Frage danach, wie groß und schwer man ist. Das spielt dann immer eine gewichtige, also durchaus eine gewichtige Rolle, weil jetzt der, weiß ich nicht, 2 Meter große, ich übertreibe jetzt aber 100 Kilo Athlet, oder die Athletin gegebenenfalls nicht so viel mehr Kohlenhydrate verbrauchen kann als der 55-Kilo-Athlet als Beispiel, der 1,60 Meter groß ist. Weil einfach mehr Muskulatur, die verbraucht auch mehr Kohlenhydrate, die kann aber auch mehr Glykogenspeicher ausweisen. So, und weil wir das nicht unbedingt wissen, gehen wir im Training ja so ein bisschen hin, machen Trial and Error. Der Jörg hat das perfekt beschrieben. 90 Gramm, flüssig über Pulver, hat im Training diverse Male gut funktioniert. Top. So, und wenn dem so ist, dann ist es das oberste Ziel auch wirklich immer, sich in diesem Bereich zu bewegen. Also auch wenn vermeintlich im Rennen wir tendenziell gerade etwas weniger verbrauchen, dann wollen wir diese 90 Gramm Kohlenhydrate oder vielleicht machen wir dann nur 80 um den Dreh, das ist nicht ganz so kriegsentscheidend, um auf Nummer sicher zu gehen, aber dann wollen wir die im Rennen auf jeden Fall haben. Was wir damit machen ist, diese Kohlenhydratzufuhr während des Rennens dient der Schonung unserer Glykogenspeicher. Also die bei 100% sein sollen, wenn wir starten, die wollen wir schonen und das tun wir, indem wir Kohlenhydrate zuführen, indem wir die dann oxidieren und dem Körper sagen, pass mal auf, hier kommt was, nimm erstmal die, bevor du an die eigenen Reserven gehst. Und das ist das, was wir immer irgendwie auf bestmöglichem Level laufen haben wollen, aber hey, bitte seid vorsichtig, nach oben hin, es schlägt irgendwann wieder um. Ich erzähle an der Stelle gerne kurz die Anekdote, dass ich beim Ironman Texas hinterher von einem Profi-Triathleten gefragt worden bin, der den Lauf verkackt hat, woran es denn gelegen haben könnte. Und also, dass er den Lauf verkackt hat. Und ich habe ihn als allererstes gefragt, wie viel Gramm Kohlenhydrate er beim Radfahren zugeführt hat. Und er hat mir gesagt, 150 Gramm pro Stunde. Dann habe ich ihn gefragt, ob er irgendwann Hunger bekommen hat. Hat er gesagt, ja. Und das ist das perfekte Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, so bescheuert zu viel Kohlenhydrate zuzuführen, dass der Magen-Darm-Trakt da sehr so mit überfordert ist, dass er am Ende die Oxidierung und die Weiterleitung der Kohlenhydrate einstellt, größtenteils, sodass man aufgrund des zu vielen Essens quasi verhungert. Das ist ungefähr das, was da passiert. Und das ist ein absolut bekanntes Phänomen. Ich kenne sehr viele Beispiele von Triathleten, denen genau das passiert. Und deswegen bedenkt bitte, mehr ist auf gar keinen Fall immer besser. Ja, es gibt da sehr viel Individualität, die da reinspielt, also Oxidationsrate, die individuelle Magen-Darm-Verträglichkeit, Glykogenspeichergröße etc. pp. Ja, alles so Dinge, die sehr, sehr individuell sind. Und deswegen ist das Wichtigste, was dabei gilt, auch für sich selber herauszufinden, wo ist der coole Sweet Spot, wo ich sagen kann, hey, 90 Gramm Kohlenhydrate, Jörg, in Pulverform während des Radfahrens, funktioniert super, habe ich im Training diverse Male getestet, ich weiß, was mir schmeckt, ich weiß, welches Pulver keine Probleme verursacht und so weiter und so fort, und dann genau das machen. Bitte nicht denken, dass gegebenenfalls mehr besser ist, und Jörg hat es ja jetzt quasi andersrum gefragt, ginge auch weniger, weil ich bin ja etwas langsamer unterwegs. Da würde ich dann trotzdem immer sagen, klar, man darf dann auch 80 Gramm aufnehmen und alles ist immer noch fein. Ja, das sind 10 Gramm Unterschied. Bei 5 Stunden Radfahren sind das 50 Gramm. Das ist überschaubar viel. Ja, das ist dann total okay. Und wenn das passiert, weil jetzt gerade die Renndynamik noch relativ moderat intensiv ist, dann geht man ja trotzdem mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern auf die Laufstrecke. Und das ist am Ende das Ziel. Deswegen beachtet bitte die Individualität. Deswegen üben wir das im Training und beachtet vor allen Dingen, mehr ist nicht immer besser. Viel zu, oder anders, zu wenig wollen wir aber auch nicht. Deswegen nehmen wir das, was wir kriegen können und was gut funktioniert. Und wenn das 80 Gramm sind, ist das super. Wenn es 90 sind, ist super. Aber denkt bitte auch dran, dass nach oben hin das irgendwie durchaus limitiert ist. Super schön. Hey, vielen Dank für eure Fragen. Wir hören uns ja schon direkt wieder in den nächsten Tagen zum nächsten Live-Q&A. Schickt eure Fragen ein, seid live dabei. Ich glaube, wir hören uns quasi nächste Woche Dienstag, wenn ihr das hört. Entschuldigt nochmal bitte dafür, dass diese Folge etwas spät gekommen ist. Das tut mir leid. Genau. Und ansonsten, ich drücke euch die Daumen. Schade drum, dass die Power and Pace Trophy am Wochenende ausfällt. Aber ich glaube, ihr werdet noch viele, viele andere coole Wettkämpfe haben dieses Jahr. Und da wünsche ich mir, dass ich euch da ein Stückchen bei helfen kann, um euch darauf vorzubereiten. In diesem Sinne, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.